herzlich willkommen zu unserer dritten Episode von Nachspielzeit. Diese dritte Folge ist gleichzeitig auch unser Weihnachtsspecial und erscheint natürlich passend am 24. Dezember. Und apropos Weihnachten, Louis, hast du so mal ein cooles oder auch skurriles Fußball-Weihnachtsgeschenk bekommen, wo wir jetzt passend über Weihnachten heute sprechen?
Cool, definitiv. Also ich habe ein Buch geschenkt bekommen mit Trikots, aller Welt Trikots.
Ah, okay.
Ja, das ist sozusagen ein Sammelband mit Trikots aus aller Welt. Hat gut ordentlich Seiten, also ist ein dicker Schinken. Und ich überlege gerade nochmal, ob es so richtig skurril wurde, aber das wurde es, glaube ich, nicht. Es wurde, also meine Eltern bzw. Freunde haben immer einen sehr guten Geschmack.
Okay, das ist gut.
Das ist, wie sieht es bei dir aus?
Bei mir ist es ähnlich auf jeden Fall. Ich habe da so ein Ding mit meinem Vater immer laufen. Das ist, also Grüße gehen an dieser Stelle raus. Der,
Von
der
mir auch
schenkt mir,
natürlich.
der schenkt mir seit mehreren Jahren immer, oder oftmals, immer ist übertrieben, aber oftmals, wenn er was Passendes findet, sowas, ja, sowas Lustiges, vielleicht manchmal auch etwas Trashiges, Weihnachtsgeschenk, Merchandising passend zum SC Freiburg. Na, wir haben ja schon mal gesagt, wir sind beide SC-Fans, haben jetzt gestern auch das 4:1 gegen Hertha ganz schön bejubelt.
Jawohl.
Und von dem bekomme ich immer zu Weihnachten so unterschiedliche SC-Merchandise-Sachen, ob das jetzt mal zum Beispiel Badeenten waren als Deko oder sehr, sehr cool. Das werdet ihr, wenn ihr es nicht schon gesehen habt, auch auf Instagram, auf unserem Profil dann sehen. So einen kleinen SC-Weihnachtsbaum. Den werde ich oder den werden wir auf unserer Instagram-Seite auf jeden Fall noch teilen, passend zu Weihnachten dann. Aber ja, der schenkt mir immer so ein bisschen so lustigen Merchandise in Anführungszeichen. Und dafür habe ich mich irgendwann mal revanchiert und habe ihm einen Flaschenöffner, passend zum kleinen Bierchen zum Fußball geschenkt. Und jedes Mal, wenn er den Flaschenöffner dann ansetzt zum Aufmachen, ertönt das Lied, das Stadionlied oder die Hymne vom SC.
Wahnsinn.
Und so haben wir uns immer so ein kleines Ding am Laufen, passend zu Weihnachten, mit lustigen kleinen Gimmickgeschenken in Anführungszeichen.
Ihr scheint da ja deutlich kreativer zu sein.
Das kommt aber auch echt immer aufs Jahr drauf an, also was gerade irgendwie Cooles oder Interessantes im Merchandise-Shop ist.
Ah, da gibt es doch immer was Gutes.
Ja, immer findet man könnte eigentlich immer was finden, ja, das stimmt schon.
Keine Schleichwerbung natürlich.
Nein, natürlich nicht. Um Geschenke soll es aber, weiß gar nicht, vielleicht geht es um Geschenke.
Schauen wir mal.
Auf jeden Fall geht es heute um Geschichten. Wir haben uns gedacht, für das Weihnachten-Spezial weichen wir mal von unserem Konzept der Kultfußballer ab. Das machen wir dann im Januar wieder ganz regulär weiter. Aber für diese kleine Spezialfolge zwischenrein haben wir uns überlegt, Weihnachtsgeschichten. Wir haben diese Folge auch passend Weihnachten mit Nachspielzeit benannt. Und das heutige Thema sind Weihnachtsgeschichten des Fußballs. Louis und ich haben uns nämlich jeweils zwei Geschichten ausgesucht. Eine, die tatsächlich so passiert ist, und eine, die wir einfach komplett frei erfunden haben. Und am Ende der Folge müssen wir dann versuchen zu erraten, wer hat sich welche Geschichte ausgedacht und welche ist tatsächlich so im realen Leben mal passiert. Das Ganze natürlich, wie gewohnt, fundiert recherchiert. Und ich freue mich schon sehr auf deine Geschichten, Louis, muss ich sagen. Bevor wir aber mit unseren beiden Storys beginnen wollen, möchte ich zum Einstieg und unabhängig eben von unseren beiden Geschichten die wohl bekannteste Fußball-Weihnachtsgeschichte erzählen. Denn die stammt aus dem Jahr 1914 und spielt tatsächlich circa an Weihnachten, also zumindest um die Tage von Weihnachten. Man konnte das nicht mehr ganz genau zeitlich verorten, an welchem Datum es wirklich war. Man weiß auch nicht, ob da wirklich alles so genau passiert ist, aber es ist eine Geschichte, die mehr oder weniger um die Fußballwelt geht und die ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und du, Louis, bestimmt schon mal gehört habt. Denn 1914 war eigentlich keine Zeit, in der Menschlichkeit und Nächstenliebe an erster Stelle stand, auf gar keinen Fall. Und doch spielt diese schöne Geschichte an Weihnachten oder um Weihnachten circa 1914 in den Schützengräben der Westfront. Dort wurde nämlich ausnahmsweise mal nicht geschossen. Zumindest wurde dort nicht überall geschossen. Man hat Waffenruhe zwischen den deutschen und den britischen Soldaten vereinbart und gemeinsam Weihnachtslieder zitiert, gesungen und Tote zu bergen, aber auch um Geschenke zu überreichen und Wunden zu versorgen und zu verbinden. Und das war auch die Zeit eben, in der diese eine legendäre Weihnachtsgeschichte des Fußballs spielt oder entstanden ist. Nämlich da wurde tatsächlich ein Ball aus einem der Gräben gekickt. Man kann auch nicht mehr ganz so zuordnen, ob das von welcher Seite das kam. Spielt aber auch überhaupt keine Rolle. Es geht einfach um ja, die Idee dahinter. Also ein Ball wurde aus den Gräben des Kriegs gekickt. Und so spielten dann tatsächlich Engländer und Deutsche miteinander Fußball. Das Ergebnis des Spiels ist ungewiss bis heute. Das hat niemand irgendwo fixiert. Aber fest steht, am zweiten Weihnachtsfeiertag war der Frieden dann schon wieder vorbei, wenn er überhaupt kurzzeitig mal existiert hatte. Eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Weihnachtsgeschichte des Fußballs. Eine, über die man wahrscheinlich etwas länger nachdenken kann. Und eine, die zeigt, wie sehr Fußball auch verbinden kann.
Definitiv, ja. Also, wie du schon gesagt hast, die Geschichte sagt mir bereits was. Es zeigt halt auch einfach, ich meine, man könnte da jetzt auch nochmal tief philosophisch und politisch werden und sagen, dass Soldaten ja auch dann am Ende des Tages immer nur noch die, ja, natürlich nicht jeder, aber oftmals, wenn man dann auch die Wehrpflicht hat und wir sprechen hier ja vom Ersten Weltkrieg und nicht vom Zweiten. Aber dass man eingezogen wird und vielleicht einfach auch gegen seinen Willen eben kämpft. Ich will da gar nicht zu viel rein interpretieren, aber wie du sagst, es ist einfach eine schöne Geschichte. Man lässt die Waffen mal einen Tag liegen und spielt dann auch noch am Ende Fußball. Also ja, schöne Geschichte, die du da rausgesucht hast, auf jeden Fall. Und da kann ich schon mal mit Gewissheit sagen, die stimmt.
Ja, das hast du gut erraten. Das ist aber auch nicht meine erste Geschichte, die ich teilen wollte, sondern einfach nur ein kleiner Einstieg in diese Folge, weil ich sie einfach, sie ist einfach zu schön, als dass man sie heute an dieser Stelle aus dieser Folge draußen lassen könnte. Wollen wir aber jetzt richtig einsteigen, würde ich vorschlagen, mit unseren beiden Geschichten, die wir herausgesucht haben. Jeder eine, die tatsächlich passiert ist und jeder eine, die er sich kreativ ausgedacht hat.
Ja,
Möchtest du
jawohl.
starten, Luis?
Na, aber sicher doch. Meine erste Geschichte handelt nicht unbedingt von einem geschichtlichen Fakt oder einem Ereignis. Es geht um die WM, und zwar die WM 2022 in Katar.
Okay.
Du hattest ja vorhin gesagt, dass es nicht ums Geschenke machen geht. Doch,
Okay.
da hat die FIFA, ja, Katar doch ein schönes Geschenk gemacht, und zwar mit der WM 2022, die ja relativ umstritten ist, mit sehr viel Kontroversen diskutiert wird, wurde und immer noch wird. Das wurde bereits 2010 entschieden. Bis dahin war es aber ein langer Weg. Der Kontinentalverband der vorletzten WM wird bei einer WM-Vergabe immer ausgeschlossen. Das heißt, Südamerika war durch die WM in Brasilien 2014 schon mal raus. Und Europa fokussierte sich auf 2018. Da wissen wir alle, die hat in Frankreich stattgefunden, mit dem verdienten Sieger Frankreich dann auch im Finale. Deswegen fokussierten sich alle nicht-europäischen Länder bereits auf die WM-Vergabe 2022. Und nachdem Indonesien 2009 abgelehnt wurde, die Bewerbung, und Mexiko seine Bewerbung auch im gleichen Jahr zurückzog, ging die WM dann 2010, das wird immer in Zürich gewählt, da sitzt die FIFA, an Katar vergeben, die sich gegen USA, Südkorea, Japan und Australien durchsetzten. Aber natürlich, wie es so oft in der FIFA zugeht, ging es nicht ohne Skandale zu, denn es kam später raus, dass drei Funktionäre gekauft wurden, die für Katar gestimmt haben oder hatten. Und hätten sie nicht für Katar gestimmt, gäbe es einen Ausgleich, 11 zu 11. Skurril daran ist, dass trotz Beweisen durch die FIFA kein Entzug der WM-Vergabe stattfand. Es wird gemunkelt, dass sie Angst vor einer Klage vor Katar hatten. Wie wir ja alle wissen, die sind relativ finanzstark und hatten halt auch schon relativ viel Gelder in diese WM gebuttert. Ein Grund, warum es dann auch stattfindet, eine Whistleblowerin verriet, ich glaube im Jahre 2011 war das, da darfst du mich jetzt nicht drauf festnageln, dass es eigentlich egal sei, weil alle Nationen versucht haben, die WM einzukaufen. Und ja, dass dann das Geld der Kataris da dann eben nicht den Braten fett gemacht hat. Schätzungsweise 50 Milliarden Dollar hat die Ausrichtung jetzt bisher gekostet. Und ja, es geht natürlich auch nicht ohne Skandal im Land. Große Menschenrechtsverletzungen bei den Bauten. Es werden nepalesische Gastarbeiter unter wirklich schrecklichen Bedingungen ja zur Arbeit gezwungen. Es wird von modernem Sklavenhandel gesprochen. Ja, und die größte oder eine der großen Kritiken der Fußballwelt, um jetzt mal weg von diesem wirklich sehr, sehr, sehr schrecklichen Thema zu kommen, ist, dass Katar natürlich voller Fußballtradition steckt, wie wir alle wissen. Ja, dass da natürlich viele sagen, das war reine Finanzpolitik der FIFA. Und das Skurrilste an der ganzen WM in Katar ist nämlich, dass sie nicht, du bist ja auch ein fleißiger WM-Gucker, vermute ich mal.
Auf jeden Fall.
Ja, und du wirst wissen, dass eine WM immer im Sommer ausgespielt wird, zumindest im europäischen Sommer.
Das ist richtig.
Genau. Nur dieses Mal wird die WM am Jahresende stattfinden, nämlich am 21. November ist das Eröffnungsspiel. Das kommt nämlich daher, dass es in der Wüste Katars zu der Zeit eben nicht mehr ganz so heiß ist. Also es ist wahrscheinlich für den europäischen Standard immer noch sehr heiß, aber eben nicht mehr ganz so heiß. Und um eben die Strapazen nicht groß zu halten, wird es auch die kürzeste WM-Endrunde seit 1975, die nur 25 Tage betragen hat. Und ja, am 21. November ist das Eröffnungsspiel und hier kommen wir zu meinem Weihnachtsfakt. Nämlich das Endspiel der WM 2022 wird am 4. Advent des Jahres 2022 sein.
Okay.
Stimmt's oder nicht? Das ist die
Okay.
Frage.
Okay. Spannend auf jeden Fall. Ich habe lange gewartet und hat gedacht, was hat das denn jetzt mit Weihnachten zu tun? Aber okay,
Es ist ja.
der Trick oder die Idee kommt erst ganz am Ende raus. Spannend auf jeden Fall. Soll ich jetzt schon direkt Nachfragen an dich und deine Geschichte stellen oder sollen wir das am Ende gebündelt machen? Was ist
Ach
dir
du,
lieber?
ich glaube, dann hast du es noch ein bisschen vor Augen.
Okay, dann frage ich einfach kurz. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, so ein, zwei Ecken. Ich möchte auch noch gar nicht andeuten, was mein Urteil ist, also ob das Ganze stimmen könnte oder nicht, sondern an zwei kleinen Stellschrauben nachhaken. Du hast gesagt, dass die WMs immer so nach mit Kontinentalverbänden, meine ich, entsprechend vergeben werden, dass sie nicht irgendwie zweimal hintereinander auf demselben Kontinent stattfinden, solche Dinge. Das ist mir neu. Also das wusste ich einfach überhaupt nicht.
Ich auch
Ist
nicht.
das eine Reform? Oder war das schon immer so und ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt?
Also soweit ich das weiß, ist das schon länger so. Also die ganze WM-Vergabe fand ja schon 2010, 2009 statt. Ich glaube mich zu erinnern, gelesen zu haben, dass das 2006 oder 2007 entschieden wurde. Ja, da halt einfach, glaube ich, die FIFA daran Interesse hat, finanziell das auch auszuweiten und eben nicht die ganze Zeit an ja, Länder in Europa und ja, wo man mal, ich glaube, es ist jetzt nicht faktenbasiert, aber doch auch die mit Südamerika zusammen die fußballinteressierteste Dichte hat an Menschen. Genau, also ich glaube mich zu erinnern, dass es eine relativ neue, in Anführungszeichen, also so 10, 15 Jahre alte Reform ist. Aber ja,
Okay,
ich kann es dir
spannend.
nicht genau sagen.
Hatte ich auf jeden Fall nicht auf dem Schirm. Ich hab eine Idee, aber die verrate ich noch nicht. Die verrate ich
Alles
dir
klar.
erst am Ende. Ich würde sagen, wir kommen zu meiner ersten Geschichte.
Ich bitte dich.
Und meine erste Geschichte beginnt schon mal deutlich besinnlicher und weihnachtlicher als deine erste Geschichte. So viel kann ich verraten. Die erste Geschichte von mir. Die rückt einen Verein in den Mittelpunkt, bei dem es aktuell diese Saison gar nicht so friedlich zugeht, nämlich den FC Schalke 04. Wir bleiben also hier in Deutschland, aber in der Geschichte schreiben wir das Jahr 2016. Schalke hat in diesem Jahr, also 2016, das letzte Heimspiel des Jahres gegen den SC Freiburg bestritten. Am Ende stand es 1 zu 1. Und kurz danach tauchte ein Filmchen auf den Internetseiten, Webseiten, Social Media und so weiter von Schalke 04 auf. Ein Krippenspiel. Erzählt wird die Weihnachtsgeschichte von Christian Heidel. In Szene gesetzt wird sie von den Spielern des Vereins. Ganz klassisch beginnt die Geschichte, die Heidel erzählt, mit Zitat: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt gezählt würde. Zitat Ende. Doch dann ändert sich die Story so ein bisschen der Weihnachtsgeschichte und da zitiere ich wieder: Da machte sich auch der Bergmann Josef aus Wanne-Eickel im schönen Ruhrgebiet auf zu der Stadt der tausend Feuer, Gelsenkirchen-Schalke, auf dass er sich zählen ließe mit Maria, seiner vertrauten Perle, die war schwanger. Zitat Ende. Dann, in diesem Clipchen, erscheinen Benedikt Höwedes als Josef und Sascha Rita als Maria. Und verzweifelt suchen sie nach einer Herberge und es wird noch besser. Sie geraten dabei auf der Suche an einen garstigen BVB-Fan, der sie sehr kühl abweist. Und wie Heidel dann erklärt, war das gar nicht so schlimm, sondern eher eine gute Sache. Und es folgt wieder ein Zitat: Die Herberge eines Borussen wäre einer königsblauen Niederkunft beileibe nicht würdig gewesen. Zitat Ende. Und so kam es, dass da ein freundlicher Schalker ihnen kurz darauf einen Platz in seinem Stall anbot. Daraufhin erscheint in diesem Video der Erzengel Gabriel, wie schon in der Weihnachtsgeschichte, allerdings mit einem kleinen Unterschied, denn dieser wurde in dem Film perfekt in Szene gesetzt vom brasilianischen Innenverteidiger Naldo. Und Naldo verkündete dann die guten Neuigkeiten. Danach kamen trudelten noch so ein bisschen die Hirten ein, Ralf Fährmann, Dennis Aogo, Franco Di Santo, und die machten sich dann auf den Weg, um den kleinen Jesus zu begrüßen. Als sie da ankamen an dem Stall, trafen sie auf die Weisen aus dem Morgenland. Dargestellt von Atsuto Uchida, Johannes Geis und Kai Kara. Und diese drei überreichten dann passende, würde ich sagen, Geschenke an den Neugeborenen. Und zwar einen blau-weißen Babystrampler, einen Mitgliedsantrag für den Neugeborenen und eine Kiste Pils vom damaligen Sponsor. Und mit dieser Szene endet auch diese weihnachtliche Fußballgeschichte. Ob sie wohl wahr ist, das finden wir nachher heraus.
Oh, gut. Wenn sie nicht wahr ist, möchte ich dir irgendeinen Preis verleihen. Ich weiß zwar nicht welchen, aber ich möchte dir einen Preis verleihen, weil wenn du dir das, also nee, okay, ich fange noch mal von vorne an. Ich habe, wie du weißt, ich habe ja auch für ein Schalke-Medium gearbeitet, und stehe dem Verein ja ein bisschen näher, obwohl ich nicht Schalker bin. Aber leider erst 2 Jahre später.
Ach, wie schade.
Ach, wie schade, du sagst es. Und ich glaube, das ist so bescheuert. Kennst du das, wenn eine Story so glaubwürdig klingt, dass du das Gefühl hast, du hast sie schon mal gehört, aber du bist dir
Ja.
nicht sicher?
Ja,
Genau das
du
habe
denkst,
ich.
das habe ich schon mal gehört, aber
Ja.
du weißt es einfach nicht hundertprozentig. Ja. Ja.
Okay. Okay. Das war nach einem 1 zu 1 gegen den SC als letztes Spiel im Jahr 2016.
Genau.
Sind die auch verkleidet in dem Film?
Ja, klar. Das ist ein Krippenspiel, also die sind
Okay.
schon passend angezogen, auf jeden Fall.
Und gibt es das Video heute noch? Hast du es selber gesehen?
Ja, das gibt's sicher noch.
Okay. Und hast du es selber auch gesehen?
Ich habe eine visuelle Vorstellung davon, auf jeden Fall.
Uff, okay, also Respekt, ich bin auf die zweite Story gespannt, weil ich kann dir gerade echt, Die Spieler passen alle, der Manager passt, soweit ich weiß. Ich meine, klar, du würdest auch nicht einfach irgendwie unrecherchiert hier irgendwas raushauen. Okay, ich muss drüber nachdenken. Ich habe auch leider gerade keine gezielte Frage an dich.
Nö, passt doch. Dann würde ich sagen, höre ich mir gerne deine nächste Geschichte an. Oder deine letzte auch schon, ne?
Ja, genau. Ich beginne nämlich mit einem Zitat.
Okay.
Und auf die Frage, was wärst du jetzt, wenn du nicht Fußballprofi geworden wärst, antwortete mein Protagonist, noch Jungfrau.
Okay.
Weißt du, wer das gesagt hat?
Nee.
Der Mann, die Giraffe, die Legende himself, Peter Crouch. ja, in meiner Geschichte, in meiner Weihnachtsgeschichte geht es um den 2,1 Meter großen Stürmerschlacks von unter anderem dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur, aber auch zuletzt dem FC Burnley, wo er seine Karriere 2019 beendete. Begonnen hat er sie bei Tottenham 1998. Insgesamt 11 Vereine zieren die Vita dieses außergewöhnlichen Stürmers. Ich glaube, du kennst ihn sicher auch. Er ist sehr groß, sehr dünn. Man hat oft auch so das Gefühl, ich habe bei jeder seiner Ballaktionen immer Angst gehabt, dass ihm gleich sein Beinchen durchbricht. Er kommt auf stolze 106 Tore in 467 Spielen in der Premier League und hält sogar den Premier League-Rekord mit 53 Kopfballtoren. Ich weiß nicht, ob du es weißt, er hat aber auch, viele reduzieren ihn immer nur auf sein Kopfballspiel, weil er so ein Hühne war. Aber er hat auch einen unfassbar schönen Fallrückzieher gegen Galatasaray in 2006, 2007 in der Saison in der Champions League geschossen. Was ihn auch definiert, ist sein ikonischer Robotertanz. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Was ich weiß, man konnte ihn bei FIFA irgendwann imitieren. Der entstand folgendermaßen, ich zitiere hier Peter Crouch. Ich hatte ihn nie auf dem Platz gemacht. Meistens habe ich nur dann wie ein Roboter getanzt, wenn ich betrunken war. Das war auch bei einer großen Party bei David Beckham der Fall im Vorfeld der WM 2006. Die anderen Jungs haben sich gekrümmt vor Lachen, den Tanz als Torjubel gefordert und Trainer Sven Göran ermunterte mich auch dazu. Und so kam es, dass ich spielte, traf und den Roboter machte. Genau. Er hat ja selber erwähnt, dass er sehr gerne trank. Das wird auch noch, wird auch noch eine Rolle spielen in dieser Geschichte. Denn er war auch für ein paar Skandale zuständig. Jetzt komme ich zu meiner Weihnachtsanekdote. Er war nach Portsmouth verliehen. Das war relativ früh in seiner Zeit, beziehungsweise auch noch gegen Ende seiner Karriere. Diesmal, es ist gegen Ende der Karriere, zwischen 2008 und 2009 war er da eine Halbsaison verliehen. Und Portsmouth ist im Süden Englands und eine Weihnachtsfeier eskalierte. Es wurde gefeiert und ja. Der Profi aus dem mittleren Teil Englands, also er kommt aus dem mittleren Teil Englands, war, wie schon erzählt, nicht ganz unbekannt für seine Tendenzen zum Glas. Und weit nach Mitternacht zog er mitten auf der Tanzfläche seine Hose herunter, urinierte und schrie: So feiern wir Weihnachten in den Midlands, ihr Loser. Und ja, so wurde er in England auch neben dem Platz zur Weihnachtslegende.
Okay, eine interessante Geschichte auf jeden Fall, zu der ich tatsächlich keine Frage habe, muss ich ganz klar sagen. Ich habe eine Tendenz, ich glaube, ich kann mich auch festlegen, aber bevor ich dir verrate, was ich glaube, würde ich noch meine letzte Geschichte
Bitte,
erzählen.
ich bitte darum.
Und da entschuldige ich mich schon mal vorab, falls ich Namen falsch ausspreche oder so. Weil diese zweite Geschichte auf der anderen Seite des Erdballs verortet ist. Wir schreiben dieses Mal das Jahr 2017 in der argentinischen zweiten Liga, der Primera B Nacional. Eine Liga, auf die eigentlich niemand achtet, also ich auch nicht, kam da eigentlich nur auf oder durch Recherchen drauf. Aber am 23. Dezember 2017 ist was passiert. Da hat die Liga zumindest, also diese zweite Liga zumindest, eine kleine Aufmerksamkeit bekommen. Es war ein Spieltag vor Heiligabend, ein Samstag. Und dieser Samstag wird wohl vor allem einem Spieler nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und jetzt kommt eigentlich das, was eigentlich viel zu übertrieben ist. Aber die Rede ist von Joaquín Jesús, einem Verteidiger des Vereins von San Martino. Und Jesus hatte in der Saison 2017-18 wenig Glück eigentlich. Also die ersten Spieltage fiel er, ich meine, wegen einem Wadenbeinbruch aus, den er in der Vorbereitung sich zugezogen hatte. Und in den folgenden Spielen agierte er einfach unauffällig Innenverteidiger. Aber er konnte auch einige Gegentreffer nicht verhindern. Also es stand eigentlich relativ schlecht und dem Verein nach der ersten Hälfte quasi, nach der Hinrunde. Und so kam es, dass San Martino immer tiefer in der Tabelle rückte, bis zu jenem 23. Dezember 2017. San Martino spielte gegen, und den Namen kriege ich nicht auf die Reihe, Ferro Carril müsste das sein. Und bis zur 88. Minute stand es 0:0. Kurz vor Schluss gab es dann nochmal einen Eckball für San Martino, den Jesus zum 1:0-Siegtreffer einköpfte. Was jetzt schon so ein bisschen nach einem kleinen Weihnachtswunder klingt, nimmt aber nochmal viel größere Züge an, wenn man die gesamte Situation des Vereins kennt. San Martino stand zu jenem Zeitpunkt nämlich nicht nur auf dem letzten Tabellenplatz der zweiten argentinischen Liga, sondern ebenfalls kurz vor der Insolvenz. Jesus' Kopfballtor zum lang ersehnten Sieg führte nicht nur dazu, dass San Martino die Abstiegsplätze kurz vor Weihnachten verlassen durfte, sondern auch, dass die Zuschauer wieder ins Stadion kamen, Hoffnung hatten und so Geld in die Kassen des kleinen Vereins floss. Jesus hatte also mit einer einzigen Aktion in einer Saison komplett das Ruder herumgerissen. Und San Martino zu Weihnachten und vor allem auch in den Tagen danach zu einem mehr als kleinen Weihnachtswunder verholfen. Übrigens, Fun Fact dann ganz am Ende, San Martino rettete sich dann am Ende der Saison auf Platz 8 und entkam damit den letzten beiden Abstiegsrängen 9 und 10. Und Joaquín Jesús erzielte seitdem kein einziges Tor mehr in seiner Karriere. Das war meine zweite Geschichte.
Und wieder, falls die ausgedacht ist, Respekt an die Detail, Verliebtheit. Sehr gute Recherche. Ich probiere gerade, ob ich irgendwelche Fragen auf die Kette kriege, aber da waren jetzt so viele Informationen dabei. Aber das mit Schalke ist auch so gut. Ich kann es dir nicht, ich kann es dir gerade nicht sagen.
Dann gebe ich dir nochmal kurz Bedenkzeit, und würde sagen, wir kommen zur Auflösung. Ich würde dann tatsächlich sagen, dass ich meine Meinung zu deinen Geschichten einmal kurz
Bitte.
sage. Und solange
Ja.
kannst du nochmal kurz überlegen, ob du dich festlegen willst bei mir. Ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte jetzt natürlich auch voll auf dem falschen Dampfer sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon mal gehört habe. Ich meine auch, es wäre jetzt ultra peinlich, wenn es nicht richtig ist, aber ich meine, meine Tante hat es mir erzählt, dass die WM 2022 in Katar, dass das Endspiel auf den vierten Advent fällt. Ich meine, mich daran zu erinnern, dass das auf so einen, in Anführungszeichen, wichtigen Tag fällt. Ich bin mir sehr, sehr sicher und würde, auch weil ich glaube, dass kein Trainer seinem Spieler sagt, ja, mach doch diesen Torjubel, als du da betrunken warst. Dieses Detail hat mich stutzig gemacht. Deshalb würde ich sagen, die Katar-Geschichte ist wahr und die Peter Crouch-Geschichte hast du dir sehr, sehr gut ausgedacht.
Ich würde sagen, du kannst deiner Tante noch mal extra doppelt frohe Weihnachten wünschen, weil das stimmt.
Yes!
Die Geschichte ist in der Tat wahr. Witziges Detail bei Peter Crouch: Das stimmt alles, nur die letzte Weihnachtsgeschichte ist erfunden.
Ach was, der
Ja.
Trainer hat ihn wirklich ermuntert, dazu diesen
Ja.
Torjubel zu machen. Nee.
Genau. Doch, doch. Und ja, es wurde so ein bisschen sein Markenzeichen und er hat dann aber auch immer gesagt, ich hörte schon bald damit auf, hat er noch gesagt, weil es mir zu berechnet war. Ich wollte nicht bloß darauf reduziert werden, aber ich mache ihn noch zum Beispiel, wenn ich Kinder im Spital besuche, Ehrenmann, und sie mich darum bitten. Genau. Also
Boah,
sehr
nicht
gut.
schlecht,
Also
nicht schlecht.
gut. Ja, bei mir kam ja immer relativ spät erst der Weihnachtsbezug. Das war so ein bisschen mein Versuch, dich so ein bisschen in Fallen zu
Ja,
locken, aber ja.
das hat auch sehr gut funktioniert. Aber Grüße an dieser Stelle auch an meine Tante. danke, dass du mir das mal gesagt hast.
Jetzt muss ich
Jetzt musst du dich festlegen.
erst einmal grüße ich hiermit auch noch Raphael Wieswegk, meinen alten Chef und guten Arbeitskollegen oder Ex-Arbeitskollegen, der mir sehr viel über Schalke erzählt hat und mich auch wirklich mit vielen Geschichten entertainen konnte. Aber ich habe von dieser Schalke-Geschichte, glaube ich, schon mal gehört. Und deswegen, ich gehe mit der Schalke-Geschichte, die stimmt.
Oh, das ärgert mich jetzt, weil ich hatte gedacht, du sagst jetzt, ich habe von dieser Schalke-Geschichte noch nichts gehört.
Ja.
Es ist wahr. Also Schalke
Jawohl.
04 hat ein Krippenspiel-Video gemacht und es ist köstlich. Ich kann es nur jedem empfehlen, das einmal zu googeln. Ihr findet noch die Videos auf YouTube. Einfach einmal kurz googeln, Schalke Krippenspiel. Es lohnt sich, die paar Minuten da anzuschauen. Ein wunderbares Video, ein wunderbares Weihnachtsvideo mit einem grandiosen Sascha Rita, der von den Medien in dieser Zeit hochgelobt wurde für seine Darstellung als Maria. Es ist fantastisch. Und ja, du hast vollkommen richtig herausgefunden.
Ich muss sofort recherchieren. Aber darf ich noch mal ganz kurz hervorheben, wie gut deine Jesus-Geschichte war? Das hat mich dann am Ende ein bisschen stutzig gemacht, dass der auch noch Jesus heißen muss.
Ich habe versucht, möglichst viele Details einzuarbeiten.
Ja, das hatte ich, glaube ich, am Ende auch verraten. Ich muss zum Abschluss auch noch mal sagen, ich habe großes Interesse daran. Nach meiner Recherche über Peter Crouch, ob wir diesem Mann nicht einfach auch noch mal eine Folge widmen können, weil das ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was der noch geliefert hat. Also er ist wirklich großartig, der Mann.
Ich muss sagen, ich hatte den Groß gar nicht auf dem Schirm, aber ich finde, weil bald Weihnachten ist in ein paar Tagen oder jetzt schon ist, wenn ihr das hört oder schon gewesen war, diesen Wunsch möchte ich dir erfüllen, den nehmen wir sicher mal mit ins Boot.
Ich danke dir.
Zuvor, so viel glaube ich, darf ich schon mal verraten, werden wir uns im Januar aber mit Diego Maradona beschäftigen. Also kleiner Spoiler auf die nächste Folge. Dem wollen wir nochmal eine Folge widmen, die erste Folge des neuen Jahres. Da könnt ihr euch also einfach schon mal darauf freuen. Wir werden dann natürlich wieder mit etwas Vorlaufzeit auf unserem Instagram-Kanal posten, wann die Folge online gehen wird. Aber bis dahin würde ich einfach mal sagen, habt schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und immer dran denken, gut Kick!
Gut Kick von mir auch. Rutscht gut und frohes Fest.